Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 233. Astrid Brüggemann. Keine Panik, es ist nur KI. In der heutigen Folge von Erfolg braucht Verantwortung begrüße ich Astrid Brüggemann. Sie ist nicht nur Spezialistin für Schnelllesetechniken, sondern vor allem Expertin für künstliche Intelligenz und Future Skills. Astrid teilt ihre einzigartige Perspektive, wie KI nicht nur die Arbeitswelt verändert, sondern auch unser Denken revolutioniert. Wir sprechen darüber, wie man KI als dritte Gehirnhälfte nutzen kann, um Produktivität, Kreativität und sogar Empathie zu steigern. Astrid gibt praktische Tipps zum Prompt-Crafting und zeigt, wie Unternehmen KI strategisch einsetzen können, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Dabei betont sie stets die verantwortungsvolle Nutzung dieser Technologie. All das kann man auch in ihrem neuen Buch »Keine Panik, es ist nur KI« nachlesen.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
So, wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Experten-Talk Erfolg braucht Verantwortung. Und wir werden ja überschüttet. Wir werden ja überschüttet mit Nachrichten von einer Intelligenz, die uns manchmal ein bisschen suspekt ist. Wir nennen sie künstliche Intelligenz. KI stand für mich in einigen Sachen kein Interesse. Aber ich denke, wir sollten großes Interesse haben. Und ich habe jemanden eingeladen dazu, der kennt sich wirklich sehr gut aus. Und sie hat nicht nur die künstliche Intelligenz, sondern ich bewundere sie für ihre eigene Intelligenz, für ihre Kompetenzintelligenz. Herzlich willkommen, Astrid Brüggemann.
Vielen Dank, Udo.
Ja, Astrid, das Thema beschäftigt dich schon sehr lange. Allerdings angefangen hast du mal mit einem ganz anderen Themenkomplex, und zwar dieser Themenkomplex, den wir so gerne gebrauchen können, wenn wir Bücher lesen. Wir denken, um Gottes Willen, das dauert ja so lange. Ich sitze Stunden, um dieses Buch zu lesen. Und da bleibt ja so wenig hängen. Meine Güte, 10%. Ich hab da mal was. Und du hast ja seinerzeit eine Technik entwickelt, um schneller zu lesen. Richtig. Was hat es damit auf sich?
Ja, das stimmt. Ganz ursprünglich komme ich vom Lernen. Wie können wir Menschen Informationen besser verarbeiten und aufnehmen. Und wenn man sich mit dem Thema Lernen befasst, dann habe ich gedacht, das ist eigentlich erst der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, wie können wir schneller lesen? Denn ganz viel vom Lernen passiert ja, indem wir Bücher oder Artikel oder Papers oder irgendwas lesen. Und ja, ChatGPT hat mich wegrationalisiert.
Ich wollte gerade sagen, du hast wohl festgestellt, es kann viel schneller lesen, als ich jemals lesen könnte.
Das ist auch so. Ich habe natürlich viel getestet. Also ich sage das immer ein bisschen provokant, schnell lesen braucht kein Mensch mehr. Das stimmt natürlich nicht ganz, denn ich verwende natürlich meine Schnelllesefähigkeiten weiterhin, um zum Beispiel Vergleiche zu ziehen. Wenn ich eine Studie lese, die ich lese, und wenn ich sie mir von KI zusammenfassen lasse, dann stelle ich immer wieder fest, dass es da Verzerrungen gibt, dass es nicht ganz scharf genau das ist, was ich jetzt aus der Studie rauslesen würde. Und von daher denke ich mir natürlich, braucht es immer noch. Aber warum beschäftige ich mich so intensiv damit? Es gibt ganz erstaunliche Parallelen zwischen der Art und Weise, wie wir Menschen Informationen verarbeiten, was wir brauchen, um eben nicht stundenlang ein einzelnes Buch zu lesen und dann am Schluss enttäuscht zu sein. Also zwischen den Prinzipien, die wir Menschen brauchen, und den Prinzipien, wie wir mit einer KI umgehen sollten, um gute Ergebnisse zu erzielen. Und diese Parallelen, die finde ich so spannend. Und darum beschäftige ich mich jetzt mit beiden. Also Speedreading ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, und die Beschäftigung mit KI ist jetzt sehr, sehr zentral, auch weil ich denke, dass wir die so dringend brauchen in der deutschen Wirtschaft. Mehr davon, bitte.
Was war denn dein Aha-Erlebnis, wo du gesagt hast, ach du meine Güte, jetzt müssen wir mal auf diesen Zug aufspringen. Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, ach du meine Güte?
Ich habe bei Stunde Null mich mit ChatGPT befasst und habe sehr, sehr viel experimentiert. Und damals gab es noch keinerlei deutsche Medienberichte. Ich war 2 Wochen lang wirklich in der Schockstarre, weil ich eben rumprobiert habe und dachte, meine Güte, das, was ich immer den Menschen beigebracht habe in Unternehmen, nämlich wie sie eben schneller Informationen erfassen, wie sie besser damit umgehen mit ihrer natürlichen Intelligenz, das konnte ChatGPT von Anfang an deutlich schneller und teilweise auch in einer höheren Qualität. Das war wirklich so ein Weckruf für mich, dass ich dachte, jetzt ist alles aus. Und dann kamen die ersten, ich habe viele amerikanische Medienberichte dazu natürlich gelesen und fand es dann interessant, als die ersten deutschen Medien langsam auf den Zug aufgesprungen sind. Und die ersten Berichte, die ich gelesen habe, die haben mich wirklich verblüfft, weil ich mir gedacht habe, meine Güte, liebe Leute, ihr habt es nicht wirklich verstanden, was die KI kann und was sie nicht kann, wo die Grenzen liegen und wo auch die Potenziale liegen. Das hat, also teilweise lese ich heute noch Artikel und denke, meine Güte, ich habe das immer noch nicht verstanden. Und das hat mich bewogen, tatsächlich zu sagen, okay, das muss ich ändern. Da muss ich Kurse geben, Crashkurse, Vorträge. Ich habe meine ersten Vorträge im Dezember 2022 gehalten. Die Veröffentlichung von ChatGPT war am 30. November 2022. Und dann habe ich quasi sofort losgelegt, nachdem ich diese Schockstarre überwunden hatte.
Wir haben ja schon mal eine ähnliche Entwicklung mitgemacht und ich erinnere mich daran, als so die ersten Computer aufkamen, die Personal Computer. Und dann kann ich, ja, da ist mir noch etwas vor Augen. Mein Vater, der war lange Zeit in einem Unternehmen tätig und hat sich mit Computern nicht befasst. Er hat nur dann immer gesagt, ja, also, aber das müsst ihr doch können, ihr habt doch einen Computer. So. Und heute sagt man vielleicht, ja, das müsst ihr doch können oder wissen, ihr habt doch eine KI. Eine KI oder ein Computer oder ein Werkzeug nutzt ja nichts, überhaupt nichts, wenn man dieses Werkzeug nicht bedienen kann. Und viele glauben heute immer noch, naja, also das wird schon irgendwie, ich gebe da was ein und dann funktioniert das. Nee, so funktioniert das wohl nicht. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen? Fangen wir mal ruhig mit ChatGPT an. Es ist ja mittlerweile so, dass fast jeden Tag eine neue Version einer künstlichen Intelligenz auf den Markt kommt und wir können da gar nicht mehr Schritt halten. Aber sag uns mal, wie steigen wir denn ein? Wo kann uns so ein Kommunikationstool, denn nichts anderes ist es ja, wie ChatGPT helfen? Wie steigen wir da ein, wenn wir wenig Ahnung haben?
Ich will gerne, bevor ich deine Frage ganz konkret beantworte,
Gerne.
den Bogen ein bisschen weiten und darauf hinweisen, dass es keinen Menschen auf dieser Erde gibt, der dir diese Frage komplett beantworten kann, weil es niemanden gibt, der in der Lage wäre, festzulegen, was genau kann man alles mit KI machen.
Ja.
Denn man kann jede menschliche Tätigkeit, die etwas mit Lesen zu tun hat, etwas mit Schreiben zu tun hat und oder die was mit Denken zu tun hat, können wir mit KI schneller und teilweise in einer besseren Qualität erledigen als ohne, aber in Unterstützung. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe so den Claim, KI als dritte Gehirnhälfte nutzen. Und damit ist klar,
klingt sehr gut.
ja, damit ist klar, unsere beiden Gehirnhälften sind nach wie vor essentiell und die KI kommt als drittes hinzu. Also wenn man noch gar nicht sich angemeldet hat und noch gar nicht weiß, was kann man denn damit machen? Das, was die meisten Leute machen, E-Mails schreiben, Texte zusammenfassen lassen, irgendwelche Übersetzungen machen. Ich persönlich finde es eher langweilig, aber das sind natürlich trotzdem Use Cases, die sehr, sehr häufig einfach verwendet wird, weil man sie täglich macht. Meeting-Protokolle erstellen, Gesprächszusammenfassungen erstellen, all diese Dinge. Aber wenn wir jetzt, wir beschäftigen uns ja beide nicht nur im Privaten damit, sondern eben im beruflichen Kontext. Und wenn wir in Unternehmen sind, es ist unfassbar, was ich bereits an Use Cases gesehen habe von Unternehmen, die das sehr, sehr intensiv einsetzen, und zwar nicht nur ChatGPT, was schon cool ist, sondern tatsächlich das als echte dritte Gehirnhälfte in allen Geschäftsprozessen. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, Geschäftsprozesse zu automatisieren mit Hilfe von KI, aber KI in ganz, ganz vielen verschiedenen Punkten einzusetzen, und da spielt für mich die Musik drin.
Okay, nun hast du meine Frage ignoriert, aber das ist ja nicht weiter schlimm.
Nein, habe ich nicht ganz. Ich habe ja das genannt, was viele tun,
Ja.
nämlich wenn man ganz am Anfang ist, wirklich so E-Mails zusammenfassen, Texte zusammenfassen, all
Genau,
sowas.
das
Ja.
hast du getan. Ja,
Ja.
und du hast einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen. Und da habe ich immer so ein bisschen ganz oben dieses Problem German Angst.
Ja.
Du meine Güte, jetzt gibt es ja KI. Oh, das ist ja gefährlich. Da kann ja ganz viel passieren. Wer weiß, ob die uns übernehmen, ob ich überhaupt noch selber denken kann. Ganz, ganz schlimme Dinge können passieren. Und ich sage, hey, wer hat es denn in der Hand? Wer übernimmt denn die Kontrolle? Das sind eigentlich immer noch wir. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und wir sehen ja beispielsweise in Amerika, 500 Milliarden, habe ich da jetzt gelesen, sollen investiert werden in die Forschung. Und wir Deutschen sagen wahrscheinlich an erster Stelle, naja, lass uns mal erst mal über Datenschutz sprechen. Lass uns mal erst mal darüber, was machen die mit den Daten? Das ist doch alles sehr gefährlich. Wie siehst du das? Sollen wir da aufspringen oder sollen wir die Angst in den Vordergrund stellen?
Also die 500 Milliarden, die aufgerufen werden, die werden ausgegeben oder die sind bestimmt für die KI-Infrastruktur, nicht für die Forschung jetzt zwingend. Und das finde ich hochinteressant. Also hättest du mich diese Frage gefragt vor 3 Wochen, dann hätte ich gesagt, meine Güte, wir sind ganz schön lost in Deutschland. Jedoch, wir haben Aleph Alpha, Luminis, Jonas Andrulis ist der CEO. Die sind ganz stark dabei, Behörden und datenschutzgetriebene Organisationen im weitesten Sinne mit einem KI-Betriebssystem zu unterstützen und zu versehen. Also es gibt in Deutschland ganz hervorragende Bestrebungen im industriellen Bereich. Predictive Maintenance. Es gibt, was wir in den USA hören, das ist ja dieser Consumer-Bereich. Ich als einzelne Person, ich sitze da vor und mache irgendwas. Da können wir nicht mithalten. Also hättest du mich vor 3 Wochen gefragt, hätte ich gesagt, naja, immerhin, wir haben in Deutschland wirklich nennenswerte Ergebnisse im Unternehmenskontext und in der Industrie. Aber wir sind natürlich vollkommen lost, wenn wir uns nur mit dem EU-AI-Act befassen und mit der Datenschutzgrundverordnung, um zu schauen, wie wir das alles optimal regulieren. Da haben wir keine Chance. Jetzt, du hattest ja diese 500 Milliarden der USA schon in den Ring geworfen. Jetzt haben wir DeepSeek. Und die Quellen, die ich gelesen habe, ob das alles so stimmt, weiß man nie, weil China. Aber das hat nach offiziellen Quellen nur 5,6 Millionen Euro gekostet auf veralteten Nvidia-Chips, die nicht state of the art sind. Und das macht mir persönlich große Hoffnung, weil es einfach zeigt, dass Innovation mithilfe von KI nicht mehr diese ganz, ganz großen Ressourcen braucht. Man kann auch mit weniger Geld sehr, sehr viel erreichen. Und DeepSeek ist in einigen Benchmark-Tests besser als ChatGPT. Nicht in allen. Ich empfehle das nicht grundsätzlich. Auch aus Datenschutzgründen übrigens.
Das wollte ich gerade ansprechen. Wo landen denn diese Daten, die dort verarbeitet werden? Und eine KI wächst ja aufgrund der Datenmengen, die dort eingegeben werden. Und die sind ja wiederum die Basis für weitere Ergebnisse, die daraus kommen können.
Das kann man so pauschal nicht sagen. Das hängt tatsächlich von der Philosophie des Unternehmens ab. Bei ChatGPT ist es der Fall. OpenAI profitiert von den User-Eingaben, wenn man das der Firma erlaubt. Man kann das ausschalten, dass man sagt, nein, ich will bitte meine Daten behalten. Trotzdem landen sie natürlich auf amerikanischen Servern, was man sich klar machen muss. Aber zum Beispiel Claude, das wird entwickelt von Anthropic. Ich arbeite momentan wahrscheinlich 60% mit Claude und 40% mit ChatGPT und anderen Tools. Claude hat eine völlig andere Philosophie der Entwicklung von KI umgesetzt und da werden die arbeiten ganz viel mit synthetischen Daten. Was wieder andere Schwierigkeiten mit sich zieht, aber egal. Bei Claude ist es so, dass die Daten nicht bei Anthropic landen und das Modell nicht wächst dadurch, dass man es benutzt. Also die fahren einfach eine völlig andere Philosophie, was die Entwicklung von KI-Modellen betrifft. Aber trotzdem, wenn man ChatGPT einfach so frei benutzt, offen, ohne sich über irgendwas Gedanken zu machen, dann landen die Daten bei OpenAI. Es wird selbstverständlich ein Profil erstellt und es ist bei DeepSeek selbstverständlich auch der Fall, nur dass man bei DeepSeek nichts einstellen kann. Also da landen definitiv alle Dinge, die man da hineingibt, auf chinesischen Servern und werden ausgewertet, werden genutzt, werden verkauft, wie auch immer.
Obwohl ich gar nichts in chinesischen Schriftzeichen eingebe, das ist schon sehr verwunderlich, was da so alles passiert, ne? Aber, und das finde ich auch sehr wichtig, ich glaube, KI niemals ohne KI nutzen. Was will ich damit sagen? Künstliche Intelligenz niemals ohne deine eigene Kompetenzintelligenz zu nutzen. Das heißt, alles, was da rauskommt, mag ganz nett und plausibel klingen, aber du hast auch geschrieben, und wir kommen gleich auf dein Buch zu sprechen, über Halluzination. Wir kennen das aus der Psyche, dass jemand halluziniert und er glaubt wirklich, ja, das ist so, das ist passiert. Und wir lesen etwas, das ist sehr plausibel und wir sagen, ach ja, dann übernehmen wir es, ohne zu überprüfen. Es gibt natürlich KI-Software, die genau das uns liefert. Eine davon ist Perplexity. Perplexity gibt uns die Quellenangaben und du schüttelst schon ein bisschen mit dem Kopf. So hundertprozentig zuverlässig ist das nicht. Also das heißt, ich muss aufpassen, was da rauskommt, bevor ich es benutze. Was sind deine Empfehlungen? Was kann ich tun, um das zu überprüfen und zu sagen, jo, Mensch, kann ich verwenden oder kann ich nicht verwenden?
Ich bin keine Journalistin, aber wäre ich eine, würde ich jetzt sagen, da muss man sich einfach nach der guten alten Journalistenregel halten, immer mindestens zwei verschiedene Quellen prüfen, ob das, was ich da schreibe oder denke oder benutze, ob das wirklich einer menschlichen, faktischen Wahrheit entspricht oder nicht. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich überprüfen kann oder wie ich die Wahrscheinlichkeit minimieren kann, dass ich eine Halluzination aufsitze. Wichtigster Punkt ist natürlich, in dem Moment, wo ich über ein Themengebiet schreibe, das ich mit meiner natürlichen Intelligenz durchdrungen habe und von dem ich weiß oder eine Urteilsfähigkeit habe, ja, dann fällt es mir leicht, dann sehe ich das sofort. Aber man muss natürlich trotzdem intensiv lesen. Also eine Möglichkeit, wie verhindere ich Halluzinationen? Erstens eigenes Wissen, eigene Erfahrungen auch. Zweite Möglichkeit, beim Prompten kann ich die KI, da gibt es viele verschiedene Prompting-Techniken, die ich da nutzen kann. Ich will nur mal so oberflächlich anreißen. In dem Moment, wo ich einer KI genug Kontext zur Verfügung gebe, dass sie weiß, in welcher Ecke des neuronalen Netzes sie da jetzt suchen soll, wenn genug Kontext da ist, dann minimiere ich die Chancen einer Halluzination noch ein bisschen. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, dass ich einfach eine andere KI frage. Und wenn ich bei ChatGPT irgendwas rausgekriegt habe, nehme ich das Ergebnis und gebe es bei Claude ein und sage, mach einen Faktencheck. das ist eine Möglichkeit. Oder ich gebe in den Prompt ein, schreibe nur etwas, wovon du 100% sicher bist, dass es sich um eine faktische Wahrheit handelt. Teile mir mit, wenn es Zweifel daran gibt oder so. Und es gibt natürlich noch ganz viele andere Tools, die man da nutzen kann, auch Perplexity. Wobei ich das ganz spannend finde, bei Perplexity sieht man die Quellen. Das heißt, wenn man dann die Quellen überprüft, was man tun sollte, dann sieht man schon, ob das passt oder nicht. Aber die Quellen von Perplexity greifen ja auch wieder nur auf Internetartikel zurück. Und wenn die dann auf einen Blogartikel referenzieren, der nicht gut geschrieben ist, dann sagt
Der
Perplexity, ja, das
falsch
ist
ist
so.
oder unwahr ist, genau, ja, da hast du recht.
Also, ja.
Und ich glaube, was viele verkehrt machen, so, wenn wir mit jemandem sprechen und wir würden jemandem sagen, erzähl mir mal eine Geschichte. Und wir sagen, was soll ich dir für eine Geschichte erzählen? Und deswegen ist der Kontext immer wichtig zu haben. Stell dir vor, du bist Abenteurer, du bist Globetrotter und du bist Experte für Reisen in Afrika. Und jetzt erzähle mir doch mal eine Geschichte, in der du in Namibia warst, wie du das Land gesehen hast, die Menschen. Dann ist das nicht so ein Prompt, wo man sagt, naja, mach mal einfach, sondern du gibst der KI eine Rolle. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass du der KI eine Rolle gibst und dass du ihr genau sagst, was du möchtest, wie das Ergebnis aussehen soll. Wie baut man sowas am besten auf, so ein Prompt?
Also es gibt drei, wenn ich wirklich ganz, es gibt ganz viele fantastische Prompt-Techniken. Im März erscheint dazu auch ein neues Buch von mir, wo ich mich mit Prompting beschäftige. Es gibt drei Elemente eines Prompts, die ich Neulingen sehr, sehr empfehlen kann. Das erste hattest du schon angesprochen, eine Rolle vergeben. Und da kann ich mir einfach überlegen, wenn ich jetzt irgendein Thema habe, über das ich gerade nachdenke oder über das ich schreibe oder von dem ich gerade lese und ich brauche Zusatzinformationen, dann überlege ich mir, welche menschliche Expertise könnte ich jetzt heranziehen, um besser mit diesem Thema umzugehen. Und diese menschliche Expertise, die schreibe ich der KI zu und sage, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast. Du antwortest jetzt mal als Reiseleiter, der 20 Jahre Erfahrung hat in der Leitung von Reisen nach Namibia, zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit, wie man eine Rolle vergibt. Was ich im Unternehmenskontext unglaublich spannend finde, ist, dass man die Rollen auch wechseln kann. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt einen Blogartikel schreibe zu irgendeinem Thema, dann kann ich den, gebe ich meine natürlichen, Intelligenz Stichworte ein, lasse die KI dann in meiner Sprache den Blogartikel formulieren und dann kann ich dieses KI-generierte Ergebnis der KI nochmal geben und sagen, so, jetzt wechselst du die Rolle, jetzt bist du mal meine Zielkundschaft. Sag du mir mal, wie dieser Artikel auf dich wirkt, ob der gut ankommt oder ob man da noch was verbessern kann. Oder ich kann auch die Rolle wechseln und sagen, du bist jetzt mal KI, du bist jetzt mal mein Lektorat oder mein Korrektorat oder du bist jetzt mal mein wissenschaftlicher Beirat, der da mal eine Beurteilung dazu abgibt. Also dieser Rollenwechsel, das ist ganz spannend. Also Rolle vergeben, Identität vergeben, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, den hatte ich auch schon angesprochen, der zweite Schritt ist Kontext. Man kann ganz grob Pi mal Daumen sagen, so viel Kontext, wie es geht. Man kann es auch übertreiben, ja, dann verwirrt man eher. Also man muss schon sehr zielgerichtet den Kontext geben. Aber grundsätzlich, wenn die Ergebnisse nichts taugen, dann liegt es oft daran, dass nicht genug Kontext gegeben wurde. Mich hat mal eine Teilnehmerin beim Crashkurs, die war sehr unglücklich mit den Ergebnissen und dann hat sie mich angeschaut und hat mir als Mensch ganz ausführlich erklärt, was sie mit diesem Prompt bezwecken sollte und welche Hintergrundinformationen ich dazu verstehen muss, damit ich beurteilen kann, warum sie da jetzt unzufrieden ist und so. Und ich habe sie dann irgendwann mal unterbrochen, habe gesagt, genau das müssen Sie der KI geben. Ja. Das ist jetzt für mich zwar sehr interessant, aber das meine ich mit Kontext. Das ist der zweite Schritt. Erstens Rolle, zweitens Kontext und das dritte ist das Schwerste. Ich muss mir nämlich als Mensch darüber im Klaren sein, was ich eigentlich will. Und das ist das Schwerste. Das hört sich so banal an. Und das ist übrigens auch eine der größten Parallelen zum Speedreading, weil ich ja gesagt hatte, es gibt Parallelen zwischen den Prinzipien, wie wir Menschen Informationen aufnehmen und der Art und Weise, wie wir mit KI umgehen sollten. Da gehört genau diese Zielgerichtetheit dazu. Ich muss wirklich sehr präzise darüber nachdenken, was ich eigentlich will, wie das Ziel aussehen sollte, wie das Ergebnis aussehen sollte, welche Form, welche Länge, welcher Inhalt, welcher Stil, welcher Ausdruck, was ist die Zielgruppe? Will ich eine Liste, will ich eine Tabelle, will ich eine Grafik? Wie soll die Grafik aussehen? Soll das ein Gantt-Diagramm sein oder ein Venn-Diagramm oder? Also ich muss wirklich sehr präzise sagen, was ich will. Und wenn ich diese drei Dinge beachte, Rolle, Kontext, was will ich, dann ist der Prompt schon ganz prima. Und für die Neulinge will ich noch einen kleinen Hack, einen kleinen Trick euch geben, den ich selber jeden Tag anwende, dauernd, nämlich ich bringe die KI dazu, mir Fragen zu stellen, damit ich mir darüber besser klar werde, was ich eigentlich will. Und das geht ganz einfach. Man sagt der KI, du antwortest jetzt mal als eben Consultant für, ich will das und das, kann ich es kurz skizzieren und dann sage ich, stell du mir relevante Fragen, damit du mir bestmöglich helfen kannst. Oder ich kann der KI auch sagen, wie muss ich dich denn anweisen? Also was für ein Prompt erwartest du von mir, damit du mir helfen kannst, dieses Ergebnis zu erzielen? Und dann wieder stell mir relevante Fragen.
Und das ist ein unglaublich, unglaublich wertvoller Tipp. Denn genau das machen wir, wenn wir mit einem Coach oder einem Mentor arbeiten. So, was macht denn der? Der kann nicht alles über dich wissen. Der stellt dir Fragen, der stellt dir relevante Fragen. Und das ist das Fantastische an dieser künstlichen Intelligenz. Die stellt die richtigen Fragen. So, und du sagst, ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und dann ist das Ergebnis dramatisch besser. Die erste Voraussetzung, die wir haben müssen, gerade hier in Deutschland, wir dürfen keine Angst haben vor KI. Du hast ein ganzes Buch darüber geschrieben. Ich glaube, du hast es sogar mitgebracht. Keine Panik, es ist nur KI. Jetzt war, oh, jetzt, und die hat dich verdrängt, die hat dich verdrängt. Je höher du es hältst, du bist dann einfach weg.
Ja, genau.
So, erzähl mal, wie es zu dem Buch gekommen ist. Was sind die wichtigsten Insights darin? Und warum muss ich es unbedingt haben? Also ich habe es ja ohnehin, weil ich es auch von dir bekommen habe. Ich finde es wirklich fantastisch. Es ist eine gut lesbare, praxisorientierte Anleitung, wie wir damit umgehen können. Denn wir können gerade im Internet sehr viel recherchieren. Wir sind einfach verwirrt. Ach, da gibt's dieses, das ist Claude, das ist Perplexity, das ist dieses. Und dann gibt's auch noch Midjourney. Und wir kommen da gar nicht mehr hin. Und deswegen brauchen wir eine Anleitung. So eine, wie so eine kleine Bedienungsanleitung. Ich finde, ein Buch ist eine wunderbare Bedienungsanleitung. Erzähl doch mal, wie kam es dazu und welchen Nutzen haben wir davon?
Ja, wie kam es dazu? Der Verlagsleiter des Gabal Verlags hat mich angesprochen, er hat mich auf dem Vortrag gehört und hat mich gefragt, ob es denn darüber schon ein Buch gibt. Dann habe ich gesagt, nein, da gibt es noch kein Buch drüber. Und dann hat er gefragt, will ich denn, ob ich denn ein Buch schreiben wollte. Habe ich gesagt, jawohl, mache ich. Also das ist ganz einfach erklärt. Ich habe mir, also es waren bestimmt 12, 13, 14 verschiedene Versionen, weil es auch mir wirklich schwer gefallen ist zu entscheiden, was will ich Leuten mitgeben, für die KI vielleicht auch so eine Schwelle ist? Wie kann ich diese Schwelle ein bisschen abschmelzen, um den Leuten wirklich Lust zu machen, KI zu verwenden? Und in dem Buch ich habe verschiedene Teile, ein ganz, also die, ich habe versucht, ganz praxisrelevant alle die Grundprinzipien zu beschreiben. Im Grunde geht es wirklich darum, dass man die Grundprinzipien versteht. Und damit es möglichst praxisnah ist, habe ich in einem großen Teil die Gründung eines Unternehmens beschrieben. Wirklich von der Idee, von der Startphase über alle Phasen bis zum Launch und habe jeden Schritt, der da erforderlich ist, mit einer bestimmten Prompt-Technik durchgeführt, so dass man auf der einen Seite sieht, aha, so könnte man ein Unternehmen gründen oder Ideen bekommen, was man eben für den eigenen Arbeitsalltag mitnimmt. Aber man lernt eben auch ganz unterschiedliche Prompt-Techniken kennen, um da besser mithalten zu können. Und was ich auch ganz schön finde, ich arbeite, das kommt noch aus meiner Vergangenheit, dass ich mich mit Lernen befasse. Ich habe ein Konzept beschrieben in dem Buch über vier Denkräume. Denn je nachdem, welches Ergebnis wir erzielen wollen, braucht es auch einen anderen inneren Prozess, den wir da mitgehen müssen. Wir können ja mit KI nicht einfach mit Copy and Paste arbeiten, sondern wir müssen das ja irgendwie innerlich mitprozessieren. Und je nachdem, was wir da erzielen wollen, gibt es halt verschiedene Denkräume, in die wir uns bewegen können. Und in diesen Denkräumen können wir auf der einen Seite KI-Systeme unterschiedlich nutzen. Wir können auch unterschiedliche KI-Systeme nutzen. Und wir können in einen anderen mentalen Status gehen, um eben unser Ziel zu erreichen. Das ist natürlich inspiriert von Disney, ganz klar, mit seinen drei Räumen. Aber das
Und
ist
auch ein
ein,
bisschen von De Bono wahrscheinlich mit den Denkern.
ja, die
Die
Six
hast du ja
Sense,
auch beschrieben, ne?
genau, habe ich auch reingeschrieben, genau. Also
Genau.
die Methodik ist jetzt nicht neu oder so, aber ich finde es halt ganz hilfreich, die Denkräume als dynamisches Konzept zu sehen, im Sinne von, ich kann aktiv mich bewegen, ich kann aktiv mir überlegen, wie mein Ziel aussehen soll und wie ich das innerlich mitprozessieren kann.
Das ist sehr, sehr spannend. Und wenn man dein Buch gelesen hat, was weiß man dann alles?
Dann hat man Lust, KI zu verwenden.
Weil
Also
ich glaube,
das,
das ist
diese
das
Rückmeldung,
Wichtigste.
ja, diese Rückmeldung, die habe ich. Ich habe also wirklich, das Buch haben Leute gelesen, die 2 Jahre gesagt haben, ne,
Na,
ChatGPT, ne,
nicht mit mir.
ne, brauche ich nicht, will ich nicht. Und die haben Lust bekommen, weil eben auch klar wird, dass KI ja nicht unser Denken ersetzt. Im Gegenteil, ich plädiere dafür, wirklich unseren kritischen Verstand zu schärfen, nicht locker zu lassen, nicht einfach sich auf die Ergebnisse zu verlassen. Also diese Einschätzung eben, was man mit KI alles machen kann und was sie eben nicht leisten kann, die habe ich in dem Buch beschrieben.
Und ich glaube, an dieser Stelle ist es wichtig, nochmal einen Appell zu machen, und zwar an unsere Wirtschaft hier in Deutschland. Ich höre immer wieder, wenn ich mich mit Unternehmen unterhalte, ja, wir werden uns mit KI auch befassen. Und beispielsweise, ich bin ja Ehrenrichter am Sozialgericht hier und ich weiß, wie kompliziert die ganze Welt, die Sachverhalte. Da haben wir also wirklich so eine Stapel haben wir von Akten. So, jetzt soll der Vorsitzende, der Richter oder die Richterin das alles durchlesen, alles durcharbeiten. Und das ist ein irrer Aufwand. Wir könnten beispielsweise in diesem Fall die Verfahren drastisch, dramatisch verkürzen, wenn wir einer KI die Möglichkeit geben würden, diese Akten durchzuschauen und sagen, pass mal auf, da ist dieses und Rechtslage und da gibt es dieses und jenes. Und ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht hat da dieses gesagt. Das wäre wunderbar. Wir tun es noch nicht. Und meine Frage, die dann war, nutzen Sie dann schon? Naja, wir denken darüber nach. Aber Sie wissen ja, wie das mit den Datenschutzgesetzen ist. Es ist noch nicht mal möglich, jemand eine E-Mail zu schicken. Man darf diese Bestätigung für die Teilnahme an einer Verhandlung, die darf ich immer noch per Fax schicken. Und dann denke ich, wir sollten uns wirklich nicht wundern, wenn wir so die Kurve runtergehen hier in Deutschland, weil wir nutzen alle diese wertvollen Technik noch nicht, weil wir immer die Bedenkenträger sind.
Da muss ich jetzt sofort
Bitte.
einhaken. Das ist ein klassisches Beispiel. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man datenschutzkonform mit KI-Modellen arbeitet. Ich will mal ein ganz banales Beispiel erzählen, ja? Also abgesehen davon, wir haben auch in Deutschland schon datenschutzkonforme KI-Modelle, die wir einsetzen können. Aber egal. Beispiel des Gerichts. Ein Tipp oder eine Möglichkeit, um den Denkraum ein bisschen zu erweitern. Ich habe hier auf meinem kleinen Laptop 4 verschiedene Sprachmodelle laufen. Lokal, die ich im Zug oder wenn ich sonst wo im Flieger ohne Internet, die ich benutzen kann, denn die haben keinen Zugang zum Internet, die sind lokal auf meinem Rechner. Ich kann da Dateien dazugeben, die auch lokal auf meinem Rechner sind. Und dann kann ich der KI sagen, hier, mach mir mal Auswertungen, sag mir hier Hü und Hott und hilf mir mal eine Entscheidung zu treffen und begründe deine Empfehlungen, die du mir gibst. Das könnte jeder Richter lokal bei sich einrichten, könnte temporär die Dateien, die hoffentlich in elektronischer Form zur Verfügung stehen, dem, ne, okay, dann bräuchte ich erstmal
Na, man
Digitalisierung
müsste es ja
vorab.
erstmal kopieren und einscannen, ne? Ist ja
Ach du
klar.
meine Güte. Also jede Wette, jede Datei, die in einer Gerichtsakte herumschwirrt, gibt es in irgendwo gibt es die auch elektronisch. Jede
Natürlich,
Wette,
jemand hat sie ja
jede
geschrieben und
Wette.
er hat sie nicht auf
Eben,
der elektronischen
eben,
Schreibmaschine
eben.
geschrieben, sondern er hat sie
Ja, genau.
auf
Also
Computer geschrieben, klar.
gibt es, also das ist natürlich, aber auch zum Thema Digitalisierung gibt es extrem gut machbare Abläufe, Workflows, die Unternehmen, die auch kleine Unternehmen, die auch Behörden machen könnten. Da. Egal, also das ist ja nur eine Möglichkeit. Ich will damit nur sagen, das ist eine Ausrede. Und ich halte diese Ausrede für sehr gefährlich, weil die uns ablenkt von den Dingen, die wirklich zentral sind. Ich nehme mal dein Beispiel Gericht. Ja, ja, die Gerichte sind überlastet. Und ja, es ist ein unfassbarer Wust an Unterlagen. Mit Speedreading-Techniken fällt es leichter, da das durchzugehen. Trotzdem braucht es auch für einen Richter, eine Richterin, eine innere Beschäftigung damit, wirklich sich ein gutes Urteil zu bilden. Das ist ja auch wieder ein menschlicher Prozess. Das wird unterstützt, kann unterstützt werden von KI. Und wenn ich Zeit spare, indem ich nicht mich verzettle in irgendwelchen Detailfragen, wenn ich die Dinge, die ich ganz locker und leicht mir herholen kann, nämlich die Querverbindung zwischen den verschiedenen Gesetzen. Es gibt ja auch Widersprüche, ja, in den Gesetzen. Es gibt auch in den Verordnungen, in den Handreichen der Behörden. Es gibt ja Widersprüche, es gibt Zielkonflikte. Es gibt nicht nur die eine Wahrheit und das Gericht findet diese eine Wahrheit. So ist es ja nicht. Aber ein Richter muss eben, eine Richterin muss ein Urteil bilden. Und wenn diese handwerklichen Dinge wegfielen, dann könnten die Menschen, die am Gericht arbeiten, das tun, wofür sie mal ausgebildet wurden und wofür sie auch angetreten sind, ja, und gute Urteile fällen.
Ja, wir dürfen an dieser Stelle vielleicht mal eine Software nennen, die das machen kann, ohne zu viel zu verraten. Also wir kennen ja Notizbücher und Notizbücher heißen in Englisch Notebook. So, und dieses Notebook LM ist wirklich eine KI, die Quellen nur verwendet, die du ihr gibst. Das heißt, das kann ein Internetlink sein, das kann eine Datei sein, das kann eine Grafik sein, das kann eine Tabelle sein, was auch immer. Aber die sagt, okay, das ist der Container. Aus diesem Container nehme ich alle Informationen. Du stellst mir Fragen und ich gebe dir auch immer die Quelle an, wo ich das gefunden habe. Denn das ist ja das Allerwichtigste. Jetzt haben wir eine Riesenquelle sagt, oh Gottes, wenn ja, das stimmt ja, aber wo steht denn das? Und dieses Notebook LM sagt dir auf Seite 237 und ich markiere dir sogar den Artikel, wo das steht, da kannst du es nachlesen und dann sagst du, das ist ja cool. Du arbeitest mit Sicherheit auch sehr viel mit Notebook
Sehr
LM, oder?
viel, also für die Forschung finde ich Notebook LM perfekt. In deutschen Behörden, die dürften das natürlich niemals einsetzen, weil das Google ist und auf amerikanischen Servern verarbeitet wird und so weiter und so weiter. Aber ja, grundsätzlich klar, also wer sich mit großen Mengen an Wissensquellen auseinandersetzen muss, der kommt um Notebook LM nicht drumherum, definitiv.
Was meinst du so aus deiner Experteneinstellung, wo geht die Reise noch hin? Ich glaube, das ist eine Frage, die könnte Stunden dauern, um sie zu beantworten. Aber wo siehst du im Moment die Trends, die es uns leichter machen in der Wirtschaft, im Umgang mit anderen und die uns voranbringen können?
Ganz klare Antwort. 2025 sind wir eingetreten in eine neue Ära, was KI betrifft. Wir sind jetzt bei der Agentic AI. Also 2022 gab es die Generative AI, also generative KI, erstmal mit Text-KI, dann kam multimodal Audio, Video, Bilder natürlich hinzu. Und jetzt sind wir bei den KI-Agenten, Agentic AI. Was ist ein Agent? Ich will es mal ganz, ganz einfach runterbrechen. Als wir über die Halluzinationen gesprochen haben, da hatte ich gesagt, naja, man kann ja auch die Ergebnisse einem anderen Sprachmodell geben und das soll dann beurteilen, was Sache ist. Das ist ganz grob, ganz vereinfacht gesprochen, was ein Agent tun kann. Ein Sprachmodell hat eine spezifische Aufgabe, einen Systemprompt, der bezogen ist auf eine ganz, ganz enge, spezifische Aufgabe. Die wird erfüllt von diesem spezifischen Sprachmodell. Die Ergebnisse gehen weiter an ein weiteres Sprachmodell, das dann wieder andere Dinge damit tut. Ich mache gleich ein konkretes Beispiel. Und so habe ich eine Kette, also man spricht auch mittlerweile von ganzen Agentenschwärmen, die in der Lage sind, entweder sogar autonom Entscheidungen zu treffen und bestimmte Ergebnisse zu erzielen oder regelbasiert, dass ich Beispiel Steuer oder Buchhaltung Da würden wir natürlich mit regelbasierten Agenten arbeiten, die eben in der Lage sind, sehr, sehr komplexe Aufgaben, wo ein Mensch wirklich nachdenken muss und gucken und überlegen, die eine KI sehr gut machen kann, weil sie gut mit strukturierten Daten umgehen kann. Um das mal ein bisschen plastischer zu machen, Beispiel Meetingprotokoll. Wenn da jetzt eine Gruppe von 20 Leuten sitzt, alle reden durcheinander, jeder trägt irgendwas bei. Man sagt ja nicht, ich bin Astrid Brüggemann und meine Meinung zu diesem Punkt ist bla bla bla, sondern ich quatsch einfach rein. So.
Ja.
Das heißt, bei so einem agentenbasierten Meetingprotokoll hätte ich als allererstes ein Modell, das darauf spezialisiert ist und das darauf trainiert ist, die verschiedenen Stimmen zu unterscheiden. Wir und alle unterscheiden uns ja in der Sprachmodulation so, die Oszillation ist vollkommen unterschiedlich, also die Audioprofile unterscheiden sich so. Also ein Sprachmodell erkennt, wer was spricht. Diese Ergebnisse gibt dieses KI-Modell weiter an ein zweites KI-Modell, das ist in der Lage, aus Audio Text zu generieren. So, dann habe ich die Stimmen, dann weiß ich, wer was gesagt hat, in Text transkribiert. Und dann kann ich noch sagen, okay, und jetzt machen wir das bitte in der Form, erstmal offene Punkte. Dann sagst du, KI, wie wir da am besten vorgehen sollten. Dann nochmal irgendwelche Zahlen, die genannt wurden, und am Schluss vielleicht eine ausführliche Zusammenfassung für jeden Punkt als Beispiel. Das wäre so ein ganz einfacher Agent. Und spannend ist, dass wir jetzt in 2025 wirklich an der Schwelle sind, an der KI andere KIs erzeugen, programmieren, in Anführungszeichen, trainieren und in der Lage sind, wirklich komplexe Aufgaben zu übernehmen. Da sind wir noch nicht. Also wir sind jetzt in den Anfängen, aber das ist ganz klar der Trend, den ich da sehe.
Liebe Astrid, das ist sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Sie wird uns ähnlich überwältigen. Auf einmal hatten wir ein Telefon. Wir wussten durch die Luft telefonieren können, ohne Menschen zu sehen. Wir waren fasziniert davon. Jetzt stehen wir an einer Schwelle in der Entwicklung, wo wir sagen, ach du meine Güte, was ist denn da noch möglich? Und ich glaube, das wichtigste Credo, was du gesagt hast, keine Angst davor zu haben, sondern die KI so zu nutzen, wie sie uns dient, aber auch niemals die Kontrolle aus der Hand zu geben dafür. Liebe Astrid, ich danke dir sehr für diesen wertvollen Input, den du heute gegeben hast. Und kannst du dein Buch bitte nochmal hochhalten? Die Menschen sollten es einfach sehen, denn es ist wichtig, keine Panik. Es ist nur KI und es ist absolut lesenswert. In den Shownotes findet ihr die Links dazu. Herzlichen Dank dir für diesen tollen
Dankeschön.
Talk.
Vielen Dank, Udo.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.